Liebe Freunde, ein Junge kommt nach Hause mit dem Zensuren und legt das Zensurenblatt seinem Vater vor. Der Vater guckt sich das an und sagt, also du solltest dich doch was schämen. In deinem Alter, da war Helmut Kohl schon Klassenbester. Daraufhin sagt der Junge, in deinem Alter war Helmut Kohl Bundeskanzler. Es gibt eben Leute, die haben grundsätzlich was an der Jugend auszusetzen. Da hat zum Beispiel einer geschrieben, die heutige Jugend liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und keinen Respekt vor dem Alter. Die jungen Leute stehen nicht auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen den Eltern, schwatzen in Gegenwart anderer, schmatzen beim Essen und tyrannisieren ihre Lehrer. Und ein anderer hat gesagt, ich habe keine Hoffnung mehr für die Zukunft unseres Volkes, wenn diese Zukunft von der leichtfertigen Jugend abhängt. Denn diese Jugend ist ohne den geringsten Zweifel von einer unerträglichen Unverschämtheit und will alles besser wissen. Als ich jung war, brachte man uns gute Manieren und Respekt vor dem Alter bei. Aber die Jugend von heute will alles besser wissen und ist voller Widerrede. Die beiden Herren, die das gesagt haben, die heißen Sokrates und Hesiod. Und die haben der eine 500 und der andere 700 Jahre vor Jesus gelebt. Also ihr seht daran, die Menschen haben sich nicht geändert. Die Jugend ist heute die gleiche wie damals. Und die Alten, die über die Jugend meckern, sind auch die gleichen wie damals. Die Zeiten haben sich geändert. Die Sitten haben sich geändert. Die ganze Welt hat sich geändert. Aber dreierlei hat sich durch die Jahrtausende nicht geändert. Der Mensch hat sich nicht geändert, Gott hat sich nicht geändert und das Wort Gottes auch nicht. Und es spielt deshalb überhaupt keine Rolle, dass die Geschichte, die ich euch heute erzählen will, uralt ist, nämlich 4500 Jahre. Es ist die Geschichte eines 17-Jährigen. Mit 17, so sagt man ja, da fängt das Leben erst an. Da ist noch nicht alles so festgelegt, ist noch alles drin. Bei dem jungen Mann, von dem ich hier erzähle, da war auch noch alles drin, aber eins stand für ihn fest. Er wollte niemals unter keinen Umständen eine Sünde tun. Er wollte unbedingt nach dem Willen Gottes leben. Dazu war er fest entschlossen. Das war so die Grundsatzentscheidung seines jungen Lebens. Und ohne diese Entscheidung, da wäre sein Leben ganz anders verlaufen. Und auch der Verlauf deines Lebens hängt ja von dieser Entscheidung ab. Ob du mit oder ohne Gott leben willst. Und um diese Entscheidung, darum geht's heute. Sag jetzt nicht, dazu bin ich zu jung. Eben nicht. Die Bibel sagt, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Also nicht, obwohl du jung bist, sondern weil du jung bist, möchte Gott dich haben. Die Frage ist bloß, ob du willst. Der Josef, von dem ich erzähle, dieser 17-Jährige, der wollte. Der hatte sich also als junger Mann für Gott entschieden. Und wenn einer so nach dem Grundsatz lebt, ich will keinem anderen Menschen oder überhaupt kein Unrecht tun, da sollte man ja meinen, dass so einer bei den anderen beliebt ist. Aber der Josef war nicht beliebt. Der hatte noch 11 Brüder und die konnten den alle nicht leiden. Nicht etwa, weil er zu denen besonders boshaft gewesen wäre, sondern der Grund war, weil er ihre Bosheiten nicht mitmachte. Deshalb hatten die ein Horn auf ihn. Und deshalb beschlossen sie eines Tages, ihn aus dem Wege zu räumen. Genauso ist es ja später bei Jesus gewesen. Jesus, der war bei seinen Zeitgenossen verhasst, nicht weil er ein besonders schlechter Mensch gewesen wäre, sondern weil er die Heuchelei und die Verlogenheit und die Lieblosigkeit und die Unwahrhaftigkeit nicht mitgemacht hat. Und deshalb haben sie damals beschlossen, Jesus aus dem Wege zu räumen. Jesus war einfach nicht tragbar, weil er ehrlich war, weil er die Wahrheit gesagt hat. Und so ist das immer wieder. Solange du jeden Blödsinn mitmachst, da giltst du bei allen als dufter Kumpel. Solange du deine Kirchensteuer zahlst und die Klappe hältst, da wird keiner was gegen dich einwenden. Aber wenn du anfängst, konsequent nach dem Wort Gottes zu leben, da ist es mit deiner Beliebtheit bei den anderen ganz schnell vorbei. Solange du zu den schweinischen Witzen deiner Kumpel nichts sagst, da bist du von deiner Clique akzeptiert. Aber wenn du dir merken lässt, dass dich das anödet, da bist du bei denen durchgefallen. So steht es schon mal in der Bibel, im Petrusbrief, das befremdet die anderen, weil ihr euch an ihrem hemmungslosen und unordentlichen Praktiken nicht mehr beteiligt. Und deshalb lästern sie über euch. Unkollegial und weltfremd und dämlich wirst du dann bezeichnet. Und wenn du sagst, ich mache eure Blödeleien nicht mit, weil ich Christ bin, oder eure Unverschämtheiten, da sagen die, ach Mensch, andere Christen machen es da auch mit. Warum hast du dich so komisch? Das ist einfach übertrieben. Du bist fanatisch. Du bist extrem. Und heute wird ja jeder, der konsequent nach der Bibel lebt, sofort als Fundamentalist abgestempelt. Als ob das was Negatives wäre, wenn ein Mensch die Bibel als sein Fundament nimmt. Wohl dem, der so wie Andi und Frank sagen kann, Jesus ist das Fundament meines Lebens. Halbe Christen, die überall mitmachen, die lässt sich die Welt gerne gefallen. Die sind harmlos, die stören nicht. Vor denen fürchtet sich auch keiner, vor allem nimmt die keiner ernst, vor denen hat keiner Respekt. Aber sobald du mit Gott ganze Sache machst, wenn du ihm dein Leben ganz gibst, wenn du ihm ganz gehorchst, wenn du ganz nach der Bibel lebst, da machst du dich bei deiner Umgebung ganz schnell unbeliebt. Viele Christen, die sind deshalb mächtig scharf drauf, dass man sie möglichst gar nicht als Christen erkennt. Die passen sich so gut an und die reden und die schreiben und die handeln so wie alle anderen auch. So dass man die von dem Ungläubigen schon gar nicht mehr unterscheiden kann. Und darauf sind die noch stolz. Ein Mensch, der mit Gott lebt, der muss sich doch von einem, der ohne Gott lebt, unterscheiden. Das merkt man dem an. Die Frage ist, ob man dir, wenn du Christ bist, ob man dir anmerkt, ob du ein Christ bist. Dem Josef jedenfalls haben das die anderen angemerkt, dass er mit Gott lebte. Nicht daran, dass der sonntags zur Kirche ging am Feiertag, sondern sie haben es gemerkt an seinem Verhalten im Alltag. Wenn die während der Feldarbeit ihre Zigaretten 15 gemacht haben und dann angefangen haben, irgendwie blöde rumzuquasseln, meinetwegen ihre Verwandtschaft durch den Kakao zu ziehen, da hat der eben nicht mitgemacht bei solchen Familientratsch. Und das ist klar, dass das seinen Brüdern natürlich nicht passte. Umso mehr gefiel das seinem Vater. Das war der alte Jakob, der hatte viele graue Haare, denn der hatte viele Kinder. 12 Kinder hatte der und alles Jungs. Einige von denen, die hatten gehurt, einige sogar gemordet. Also ihr seht, schon vor 4.500 Jahren war die Kriminalitätsquote ziemlich hoch. Und da kann man ja verstehen, dass der alte Jakob froh war bei so viel missratenen Söhnen, dass wenigstens einer versuchte, ein anständiges Leben mit Gott zu führen. Man kann ja verstehen, dass der alte Jakob den Josef deswegen besonders geliebt hat. Aber es war falsch, dass er ihn bevorzugt hat. Das bringt immer Ärger, wenn Eltern ein Lieblingskind haben und dieses Lieblingskind vor den anderen bevorzugen. Eines Tages schenkt der Jakob seinem Josef ein besonders poppiges Hemd. Hinten ist so die amerikanische Flagge drauf mit dem Kopf von Gorbatschow. Und vorne ist der Kopf von Michael Jackson mit Hammer und Sichel. Also vom ideologischen Standpunkt aus einfach nicht tragbar. Aber so rein vom bekleidungsmäßigen Standpunkt aus gesehen, ein Traum von einem Hemd. Als die 11 Brüder in ihren etwas weniger farbenfrohen Versandhauskataloghemden dieses bunte T-Shirt entdecken, da wird sie ihnen so bunt, da packt sie der Neid. Und dazu kommt noch Folgendes. Der Josef, das war so ein Träumer, der hat Träume gehabt. Und ehrlich, naiv und geradezu, wie der war, hat er die Träume auch seinen Brüdern erzählt. Brühwarm beim Frühstück. Erstes Buch Mose, Kapitel 37. Hört mal zu, was ich heute Nacht geträumt habe. Da waren Garben auf dem Feld und meine Garbe richtete sich auf und stand, aber eure Garben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du etwa unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind wegen dieses Traumes und seiner Worte. Und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er auch seinen Brüdern und sprach, ich habe noch einen Traum gehabt. Da war die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Also das war natürlich der Gipfel. Als der diese Träume erzählt hat, da hat die Brüder die Wut gepackt bis zur Weißglut. Und jetzt haben die nur noch auf eine Gelegenheit gewartet, um dieses traumhafte Brüderchen mal so richtig reinzusenken. Und diese Gelegenheit, die kam sehr schnell. Als die Brüder mal mit ihren Herden weit weg von zu Hause auf der Weide waren, da durfte Josef zu Hause beim Vater bleiben und mit dem Meerschweinchen spielen. Und da ruft ihn eines Tages der Vater und sagt, komm mal her, du musst jetzt mal raus zu den anderen Brüdern gehen, denen was hinbringen. Der Josef, der hat ganz bestimmt keine allzu große Sehnsucht nach seinen Brüdern gehabt. Und trotzdem sagt er sofort, hier bin ich, ich gehe. Gott, unser Vater im Himmel, der ruft uns ja auch manchmal und gibt uns ganz bestimmte Aufträge. Und ich frage dich, bist du auch so schnell bereit, die Aufträge Gottes auszuführen? Hier bin ich, ich gehe. Wie lange brauchst du manchmal, bis du endlich das tust, was Gott von dir verlangt? Wie viel Ausreden hast du schon vorgebracht? Wie oft hast du dich gedrückt? Wie oft hast du dich taub gestellt? Und hast Gott nicht gehorcht, obwohl du ganz genau verstanden hast, was Gott von dir will. Ich habe mal gelesen von einem Prediger, der hatte in seinem Zimmer an der Wand einen Zettel gezweckt über den Schreibtisch und da standen 3 Worte drauf. Ganz gern gleich. Leute, das ist der Schlüssel zu einem gesegneten Leben. Völliger und bereitwilliger und sofortiger Gehorsam gegenüber Gott. Und du wirst das bestimmt nicht zu bereuen haben, wenn du diese 3 Worte zum Grundsatz deines Lebens machst. Ganz gern gleich. Der Josef übernimmt sofort den Auftrag des Vaters, zu seinen Brüdern hinzugehen. Und du hast, wenn du ein Kind Gottes bist, ja den gleichen Auftrag, zu deinen Brüdern hinzugehen. Also wenn du zum Beispiel als Soldat einberufen wirst zum Bund und in eine andere Stadt kommst, dann such doch dort möglichst schnell Kontakt zu anderen Christen. Fang in deiner Stube an, in deiner Kompanie. Und wenn du mal Ausgang hast, dann guck nicht bloß nach der nächsten Kneipe und nach den Mädchen, sondern guck mal nach der nächsten Kirche, wo sich Christen versammeln. Wo eine Jugendstunde stattfindet. Und dort werden dich deine Brüder mit offenen Armen aufnehmen. Und nicht so feindselig wie damals die Brüder den Josef. Als die sehen, wie der Josef anmarschiert kommt, da geht gleich ein großes Gejohle los. Ach, ne, guck doch mal an, dort kommt ja unser lieber Träumer. Und wie sie ihn näher kommen sehen, in seinem bunten Hemde, da steigt der alte Hass in ihn wieder auf. Und da kommt ihnen eine Idee. Und sie sagen, das ist die Chance, jetzt können wir diesem Spinner endlich mal beweisen, was seine Träume wert sind. Die Gelegenheit ist günstig, weit und breit, in der Wüste kein Mensch, kein Augenzeuge. Und sie machten einen Plan, um ihn zu töten. Zu töten, das muss man sich mal vorstellen. Das steht ja in keinem Verhältnis zu dem, was die eigentlich gegen den einzuwenden haben. Ich meine, wenn die gesagt hätten, der kriegt jetzt mal eine richtige Tracht Prügel, naja, unter Brüdern, kann man das ja verstehen. Aber töten, Leute, der Hass, der macht Menschen einfach maßlos. Der Hass macht blind. Wenn du lange genug den Hass in deinem Herzen züchtest, da bist du am Ende zu allem fähig. Bloß nicht mehr zum logischen Denken. Wozu hassende Menschen fähig sind, das sieht man überall dort, wo Krieg ist. Ohne Hass gäbe es keinen Krieg. Durch den Hass bekommt die Welt keinen Frieden und bekommst du keinen Frieden in dein Leben. Und deshalb rate ich dir, schmeiß den Hass aus deinem Herzen raus, bevor er dich überwältigt und andere unglücklich macht. Wenn du einen Menschen hast, du kannst vielleicht seinen Namen nicht hören. Wenn du den nur siehst, da kommt dir schon die Galle hoch. Du möchtest den ohrfeigen. Dann bring diesen Hass zu Jesus. Und sag, Jesus, ich kann diesen Kerl einfach nicht erriechen. Ich kann ihn auch nicht lieben. Ich bitte dich, nimm mir meinen Hass. Am besten ist es, du gehst in so einem Fall zu einem Seelsorger. Und erzählst dem alles. Dazu hast du ja zum Beispiel in so einem Gottesdienst auch Gelegenheit. Das Bekenntnis der Sünde ist der erste Akt der Befreiung. Wenn du deine Sünde, und Hass ist ja eine Sünde, wenn du deine Sünde offen vor einem Seelsorger aussprichst, da versetzt du ihr schon den Todesstoß. Sprich dich aus vor Gott und vor Menschen. Und wenn es dich noch so viel Überwindung kostet. Und dulde keinen Hass und keine Sünde in dir. Das kostet dich noch viel, viel mehr. Die Brüder von Josef, die hatten nie etwas gegen ihren Hass getan. Und jetzt schlagen die Wellen des Hasses über ihnen zusammen. Kommt, wir töten den, heißt es hier, und schmeißen den in eine Grube. Alle sind dafür. Mit einer einzigen Ausnahme, das ist der Ruben. Die Wahrheit ist nicht immer bei der Mehrheit. Und die falschen Dampfer sind meistens die, die am meisten überfüllt sind. Ein einziger ist dagegen. Der Ruben, das war eigentlich ein ziemlicher Rohling. Der hatte sogar schon mal mit seiner eigenen Stiefmutter geschlafen. Und seither hatte sein Verhältnis zu seinem Vater einen ganz gewaltigen Knacks weg. Der Ruben wusste, was es heißt, dem Vater einen Schmerz zufügen. Und das wollte er nicht nochmal machen. Aber er wagte nicht, mit seinen Brüdern darüber zu sprechen. Aus Angst, die könnten dann zu ihm sagen, du hast gerade Grund, dich über uns aufzuregen. Du hast genug Dreck am Stecken. Du hast dem Vater schon genug Ärger gemacht. Du hast kein Recht, hier als Moralapostel vor uns aufzutreten. Und deshalb sagt er lieber nichts. Seine Sünde, die verschließt ihm den Mund. Sie nimmt ihm die Kraft, dass er gegen die Sünde der anderen protestiert. So geht das, wenn du eine Sünde in deinem Leben hast. Dann hast du keine Kraft mehr, dich gegen das Unrecht der anderen zu wehren und andere von ihrer Sünde abzuhalten. Die anderen wussten ganz genau, dass der Ruben mal mit seiner Stiefmutter geschlafen hatte und damit hatten sie ihn in der Hand. So wie die Stasi jeden in der Hand gehabt hat, wenn sie von jemandem irgendein Unrecht erfahren hat. Ich habe jetzt meine Stasi-Akten gelesen. Ich weiß ja nicht, wie die vielen IMs, die hier in diesem Gottesdienst gesessen haben und jeden Gottesdienst mitgeschrieben haben und über mich berichtet haben, ich weiß ja nicht, wie die zur Stasi gekommen sind. Ich vermute, dass die meisten zur Mitarbeit gezwungen worden sind, eben weil sie erpresst worden sind, weil die Stasi von denen irgendwas Unrechtes gewusst hat. Na, wie dem auch sei. Jedenfalls, ich weiß jetzt, wie viele hier in diesem Jugendgottesdienst immer fleißig mitgeschrieben haben. Manche von denen, die haben sich sogar in unsere Mitarbeiterschaft eingeschlichen, haben geheuchelt, haben beim Abendmahl vorher mit teilgenommen und haben sich dadurch das Abendmahl zum Gericht gegessen. Manche haben die Frechheit besessen, hier vorne auf der ersten Reihe vor meinen Augen zu sitzen mit einem Kassettenrekorder und meine Predigt mitzuschneiden, angeblich für sich zu Hause, in Wirklichkeit, um sie der Stasi zu geben. Es hat sich noch nicht ein einziger von denen bei mir gemeldet oder jemals entschuldigt. Ich kenne bis jetzt deren Namen noch nicht. Die erfahre ich erst in ein paar Monaten. Bei manchen weiß ich es jetzt schon. Bei manchen bin ich sehr gespannt. Bei manchen kleinen Scheißerchen interessiert es mich auch überhaupt nicht. Aber ob du nun bei der Stasi warst oder nicht, es kommt ja für jeden von uns das jüngste Gericht. Und da kommt sowieso alles raus. Auch bei denen, die sich jetzt vor einer Entschuldigung und vor einer Beichte oder vor einer Strafe drücken wollen. Und deshalb rate ich jedem, pass auf, dass es in deinem Leben keine Sünde gibt, damit du nie erpressbar bist. Und wenn es bei dir mal passiert ist, dann schlepp keine Sünde mit dir rum. Du machst es dadurch nur schlimmer. Egal wer oder was dich knechtet, egal was du falsch gemacht hast, du kannst davon frei werden. Es gibt einen, der deine Vergangenheit löschen kann. Der dich von jeder Schuld und von jeder Bindung befreit. Und das ist Jesus. Gib ihm dein Leben und lass dir von ihm deine Schuld vergeben. Dann bist du frei, dann bist du gerettet. Dann kannst du leben ohne Angst vor den anderen. Und ohne Hass in deinem Herzen. Und ohne vor dir selber ausspucken zu müssen. So wie der Ruben. Dem Ruben war ja völlig klar, in welche Schweinerei er hier reingezogen wurde. Aber er hat keine Kraft, sich gegen das Unrecht zu stemmen. Und da schweigt er. So wie vorhin bei dem Lied, was die zwei gesungen haben, mit diesem Mädchen. Wo es am Schluss dann heißt, ich habe geschwiegen. Ich habe nichts gesagt. Das kann die Schuld sein, schweigen. Er startet immerhin einen zaghaften Versuch, damit der Bruder nicht getötet wird und sagt, vergieß doch kein Blut, sondern werf den bloß in eine Grube rein. Auf diesen Vorschlag gehen die anderen auch ein. Sie bringen den Bruder nicht um, sie schmeißen den nur in die Grube, aber der Ruben, der geht fort. Der kann es einfach nicht mit ansehen. Der verschließt vor dem Unrecht die Augen, aber das spricht ihn doch nicht von der Mitschuld frei, denn er ist doch ein Mitwisser. Und es stimmt, was Martin Luther King mal gesagt hat. Wer auch nur passiv zum Bösen schweigt, macht sich genauso schuldig wie der, der mithilft, es zu tun. Josefs Brüder, die fallen über ihn her, fast ein Dutzend gegen einen. Als erstes reißen sie ihm das verhasste Hemd vom Leibe. Und dann schmeißen sie ihn runter in die Grube, soll er doch schreien, soll er doch verdursten, soll er doch verrecken. Was geht's uns an, den sind wir los. Nächster Satz, Vers 25. Und sie setzten sich nieder, um zu essen. Mahlzeit. Das muss man sich mal vorstellen. Die Mörder veranstalten wenige Meter neben der Grube, in der ihr unschuldiges Opfer liegt, ein fröhliches Picknick und ernähren sich von den Leckerbissen, die der Josef ihnen vom Vater gerade hin transportiert hatte. Und während der Josef aus der Grube schreit, meine Brüder, was habe ich denn verbrochen? Da überlegen die nur, was sie mit seinem Hemde anfangen können. Und es stört sie nicht, dass da ein Unschuldiger leidet. Und die verspotten ihn noch. Und sagen, na, träumt sich's schön da unten. Träumst du immer noch davon, ein König zu sein, vor dem wir uns verneigen sollen? Wenn du der Boss bist, steig doch rauf. 2.500 Jahre später wird Jesus von seinen eigenen Blutsbrüdern ans Messer geliefert. Und es stört sie nicht, dass da ein Unschuldiger am Kreuz hängt. Und sie verspotten ihn noch und sagen, na, träumst du immer noch da oben davon, dass du der König von uns allen bist? Wenn du der Herr bist, dann spring doch runter vom Kreuz. Und während Jesus schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen. Da feilschen sie ein paar Meter neben dem Kreuz um die Klamotten von Jesus. Jesus starb, aber nach 3 Tagen hat Gott ihn aus dem Grab wieder rausgeholt. Den Josef, den holt er schon nach 3 Stunden aus seiner Grube wieder raus. Es kommt eine Karawane durch die Wüste gezogen, die unterwegs ist nach Ägypten. Was liegt also näher, als den lästigen Josef auf diesem Wege abzuschieben und dabei noch ein kleines Geschäftchen zu machen? Denn damals verkaufte man Menschen als Sklaven für Geld. Und einer der Brüder, der Juda, fast der gleiche Name wie der Verräter von Jesus. Der Juda, der macht den Vorschau und sagt, was haben wir denn davon, wenn wir unseren Bruder töten und hier in die Grube werfen? Den verkaufen wir, damit sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen, denn, und jetzt kommt nur der Gipfel der Heuchelei, denn er ist ja unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Und so verkaufen sie ihr Fleisch und Blut für 20 Silberstücke. Damals waren die Preise noch niedrig, aber auch im Menschenhandel sind die Preise gestiegen. Als später der Judas Jesus verkauft hat, hat er immerhin 30 Silberstücke dafür bekommen. Und heute ist der Handel mit Menschen und mit Menschenteilen und mit Organen und mit Embryonen zu einem Geschäft von Millionen geworden. Der Fortschritt der menschlichen Geldgier und Grausamkeit und Gottlosigkeit, der ist einfach gigantisch. Während Josef im Sklaventreck in Richtung Ägypten abmarschiert, da bespritzen seine Brüder das Hemd von ihm, sein buntes Hemd, mit Blut und schicken es dem Vater. Hängen sie noch einen Zettel dran, da steht drauf, das haben wir in der Wüste gefunden. Ist das nicht zufällig das Hemd deines Sohnes? Sieht mächtig böse aus. Scheint ihn ein Löwe erwischt zu haben. Herzliches Beileid, deine dich liebenden Söhne. Der Vater Jakob ist untröstlich, der ist fertig. Der denkt, der muss das ja jetzt denken. Der denkt, dass sein Lieblingssohn tot ist. Und als die Brüder heimkommen und die Trauer ihres Vaters sehen, da dreht es ihnen das Herz im Leibe rum. Aber sie können ihm ja nicht sagen, dass sein Sohn lebt. Dann käme ja alles raus. Dann hätten sie ihre Schuld ja bekennen müssen. Es wäre 100-mal besser gewesen, die ganze Schuld zu bekennen, als mit dieser Schuldenlast weiterzuleben. 22 Jahre lang stehen die unter dem Druck dieser Schuld. 22 Jahre lang, jedes Mal, wenn der Geburtstag von Josef kommt, derselbe Vorgang, der Vater stellt 2 Kerzen auf den Tisch und zündet sie an und dann geht das Geheule wieder los, dass mein Sohn so früh sterben musste. Und sie sehen das Elend des Vaters und schweigen. 22 Jahre lang Angst und ein schlechtes Gewissen. Ich frage dich, hast du auch irgend sowas in deinem Leben? Irgendwelche Dinge oder irgend so ein Ding, was du mal gedreht hast und was dich so belastet? Was dich so fertig macht, was dich vielleicht in deinen Träumen noch quält? Mensch, dann gib's doch zu, spuck's doch aus. Bekenne die Geschichte, die dein Leben zerstört. Du machst dich nur noch unglücklicher, wenn du das für dich behältst. Und wenn es dir noch so schwer fällt und wenn es dir noch so peinlich ist und wenn du dich noch so dafür schämst und wenn du noch so mit einer Strafe rechnen musst. Ich sage dir, das alles ist immer noch besser als ein Leben lang ein schlechtes Gewissen und dann die Strafe im jüngsten Gericht. Freunde, ich weiß, wie schwer das ist, wie unheimlich schwer das ist, vor Gott und Menschen eine Schuld auszusprechen. Wenn man Dinge ausspricht vor einem anderen, für die man sich zu Tode schämt, Das ist unheimlich schwer. Ich habe welche gesehen, auch junge Männer, die haben dabei geheult. Die hat's gewirkt, die konnten kaum sprechen. Vor Scham, denn das ist ein harter Kampf. Also die große Fresse in der Klieke haben, das kann jeder Feigling. Aber vor Gott seine Schuld bekennen, Leute, dazu gehört Mut. Und ich kann euch sagen, das gehört zu den wunderbarsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Wenn ich sehen konnte, wie von so einem Menschen eine Last abfiel. Wie es ihm leichter wurde. Freunde, ich weiß, wie schwer das ist, wie unheimlich schwer das ist, vor Gott und Menschen eine Schuld auszusprechen. Wenn man Dinge ausspricht vor einem anderen, für die man sich zu Tode schämt, das ist unheimlich schwer. Ich habe welche gesehen, auch junge Männer, die haben dabei geheult. Die hat's gewirkt, die konnten kaum sprechen. Vor Scham, denn das ist ein harter Kampf. Also die große Fresse in der Klieke haben, das kann jeder Feigling. Aber vor Gott seine Schuld bekennen, Leute, dazu gehört Mut. Und ich kann euch sagen, das gehört zu den wunderbarsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Wenn ich sehen konnte, wie von so einem Menschen eine Last abfiel. Wie es ihm leichter wurde. Wie ein Menschengesicht sich verwandelt, wie aus Angst und Scham Freude wird. Wie einer dann, wenn es endlich raus ist und er die Vergebung Gottes erhalten hat, wie der aufatmet, aufsteht, aufrecht wieder losgehen kann. Das ist eine neue Geburt. Und ich möchte dir Mut machen, diesen Schritt zu tun. Denn wenn es dir äußerlich noch so gut geht, was nützt denn dir das, wenn du in dir drin keinen Frieden mit Gott hast? Da bist du zwar am Leben, aber praktisch bist du ja tot. Denn ein Leben in Angst, in Schuld, in Abhängigkeit, gebunden an den Alkohol, gefesselt an den Hass. Ein Leben ohne Freude, ohne Hoffnung, ohne Vergebung, das ist eben kein Leben. Aber du kannst ja ein neues Leben haben, wenn du dir die Vergebung bei Jesus abholst. Es ist doch ganz egal, wie dein Leben bisher verlaufen ist. Und in wie viel blöden Sachen du drin hängst. Mensch, du kannst raus. Komm doch, sprich doch deine Schuld aus und deine Sklaverei ist vorbei. Es gibt einen Weg in die Freiheit auch für dich. Es gibt einen, der dich, wenn er deine geheime Schuld erfährt, eben nicht fertig macht. Und nicht erpresst. Jesus ekelt sich nicht vor dir, der spuckt nicht vor dir aus, der spottet auch nicht über dich, der setzt dich auch nicht unter Druck. Sondern der setzt dich frei, der will dir doch nicht eins auswischen, er will deine Schuld auswischen. Mensch, lass dir doch von Jesus deine Schuld vergeben, dann kannst du als ein gerader, froher Mensch nach Hause gehen. Einen freien Menschen in den Sklaven der Sünde verwandeln, das haben die Menschen schon immer gekonnt. Aber einen Sklaven der Sünde in einen freien Menschen verwandeln, das kann nur Jesus. Der hat ja die Last deiner Schuld schon getragen. Damit du frei und aufrecht durch dieses Leben bis ins ewige Leben gehen kannst. Kein Problem ist ihm zu groß. Und keine Last ist ihm zu schwer, denn er trug ja für alle das Kreuz.